Langstock, der BVN-Podcast. Herzlich willkommen zur ersten Folge des neuen Podcasts vom Blinden- und Sehbehindertenverband Niedersachsen e.V., kurz BVN. Bei Klangstock geht es um Menschen, um Erfahrungen und konkrete Themen. Viele von uns haben einen Langstock und gemeinsam ergeben wir einen Klang. Für Sie, der BVN-Podcast. Lieber Herr Lange, ich freue mich sehr, dass wir Sie als unseren Vorsitzenden für unsere erste Folge von unserem Podcast gewinnen konnten.
Gerne.
In Klangstock, dem BVN-Podcast, geht es manchmal um spezielle Themen. Manchmal wollen wir aber vor allem die Person in den Vordergrund rücken. Heute nun erfahren wir mehr über Sie, lieber Herr Lange. Sie sind schon sehr lang für den BVN aktiv, waren 37 Jahre lang der Geschäftsführer vom BVN und mittlerweile seit über 2 Jahren der Vorsitzende. Grund genug, Sie noch etwas besser kennenzulernen. Wie kam Sie denn zum BVN?
Man müsste es eigentlich so sagen, wie kam man zur Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe? Damals ja noch Blinden-Selbsthilfe. Im Grunde genommen ein bisschen schon über die Schulzeit. Wir sind damals vom Regionalverein oder damals war es der Blindenverein Hannover angesprochen worden von den damaligen Verantwortlichen, kurz nachdem wir mit der Schule fertig waren, ob wir denn nicht Interesse hätten, irgendwo im Blindenverein, wie man so gesagt hat, eine Aufgabe zu übernehmen. Wir waren jung, so eine kleine Truppe junger Menschen, die gesagt haben, Mensch, eigentlich gefällt uns so manches da auch nicht. Das sind doch nur Ältere, die sich da zusammengeschlossen haben. Wir wollen das ja alles anders machen. Und da haben wir gesagt, ja, das könnten wir uns schon vorstellen. Und wir würden gern in Sachen Jugendarbeit unterwegs sein, weil da hatten wir das Gefühl, da lief wenig. Das war auch vielfach einfach Programm, was da organisiert wurde, wirklich für eine etwas ältere Generation. Wo wir sagen, wir wollen doch lieber Diskos organisieren, politische Diskussionen und uns einmischen irgendwo in die Dinge. Starten wir mal und versuchen irgendwo auf regionaler Ebene und auf Landesebene die Jugendgruppe zu installieren. Und was macht man dann zuerst? Man geht bei, guckt sich mal die Rahmenbedingungen dafür an und da war natürlich vorprogrammiert, dass man mit den Verantwortlichen doch auch sehr schnell aneinander geraten konnte, weil wir wollten natürlich unsere eigenen Statuten, unsere eigenen Vorschriften entwickeln und wollten auch weitgehend selbstständig natürlich unsere Arbeit organisieren und nicht abhängig von irgendwelchen anderen Gremien sein. Und das war damals doch ein langer Kampf, den wir geführt haben über die Namensgebung. Das war dann der Aktionskreis Junger Blinder. Ja, das wollten die aber erst nicht. Dann hatten wir Organisation Junger Blinder, ach und so verschiedene Dinge. Da hat man sehr viel Zeit investiert, die Rahmenbedingungen sich letztlich zu organisieren. Und dadurch sind wir dann mit der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe wirklich in Kontakt geraten, haben die Akteure auch natürlich besser kennengelernt, haben dann auch lernen müssen, dass nicht immer alles so geht, wie man sich das als junger Mensch vorstellt. Da musste man sich auch reiben irgendwo. Ja, aber das hat dazu geführt, dass wir doch mit vielen Menschen zu tun bekommen haben, die auch durchaus Vorbild sein konnten. Und dass wir dann gesagt haben, naja, da wollen wir uns schon engagieren. Und ich würde auch heute noch sagen, gerade diese Jugendarbeit, die hat sich damals wirklich gelohnt, weil es gelungen ist, auch viele jüngere Menschen mitzunehmen auf so einen Weg in die Organisation rein. Und man kann das wirklich sagen, auch heute sind ja noch viele von denen, mit denen wir damals so gestartet sind, sind auch noch unterwegs in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe konkret oder auch in anderen Organisationen. Also es war schon, glaube ich, wirklich sinnvoll und richtungsweisend, was wir damals getan haben.
Es ist ja sehr schön, dass Sie da auch von dem Wir sprechen, also dass das doch auch immer irgendwie so eine Gruppendynamik hatte und man so Mitstreiter, Mitstreiterinnen an seiner Seite hatte, mit denen man dann gemeinsam was bewirken wollte. Hatten Sie das damals auch so empfunden, dass Sie denn da als Gruppe was bewegen wollten?
Naja, das sind ja so gruppendynamische Prozesse, die das dann auslöst. Wir kamen zwar alle aus der gleichen Schulsystematik, aber die politischen Vorstellungen oder auch das, was man im Verband nicht sich vorstellen konnte, das war zwar bei grundsätzlichen Dingen schon gleich, aber auf der anderen Seite auch, wie man das denn umsetzt, durchaus auch unterschiedlich. Und wie man dann so, wenn man als junger Mensch unterwegs ist, man will ja dann auch Recht haben und streitet für die eigenen Auffassungen. Ich sage mal ganz ehrlich, das war, glaube ich, für alle Beteiligten nicht immer ganz leicht. Wir haben uns schon ganz schön was gegenseitig abverlangen und haben auch hohe Erwartungen gehabt, was die Bereitschaft angeht, das, was der andere meinte, auch irgendwo zu akzeptieren und auch mitzutragen. Das war wirklich nicht immer ganz einfach. Insofern kann man schon sagen, haben sich dann auch ein bisschen manchmal die Wege dann auch wieder getrennt zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Aber in der Sache man damit auch die Rahmenbedingungen in der Gesellschaft mit Stück für Stück auch verändern konnte. Und das war wirklich ein Anreiz, da dann eben auch diese Prozesse, die nicht immer einfach waren, auch wirklich auszuleben. Und wie schon gesagt, wir waren da miteinander auch nicht immer ganz einfach. Und das ist auch schon manchmal an die Substanz gegangen.
Sie sind wahrscheinlich nicht mit der Intention in den BVN eingetreten, dass Sie diesen Verband mal leiten wollten, oder? Wie kam das? Wann hat sich das ergeben?
Also, da als junger Mensch wäre man, glaube ich, sehr vermessen, wenn man sagen würde, man wusste schon, was man dann getan hätte. Nein, gar nicht. Wir wollten was verändern. Wir wollten schon für blinde Menschen, für sehbehinderte Menschen etwas tun. Wir wollten die gesellschaftlichen Bedingungen mal uns genauer anschauen, wie kann man zu mehr Mobilität kommen, wie kann man Teilhabe sicherstellen. Das war von Anfang an schon da. Und natürlich, wenn man in so einem Vereinsgefüge unterwegs ist, dann wird natürlich auch über Verantwortlichkeiten gesprochen irgendwann. Wir haben zuerst Verantwortlichkeiten übernommen, auch ich persönlich, in der Jugendarbeit. Wenn man dann Aktivposten so langsam wird durch das Wirken, dann wird auch von den anderen, die in der Verantwortung sind, im Vorstand, damals auf der regionaleren Ebene, Gruppenvorstandsebene oder Vereinsebene, damals waren ja unsere Blindenvereine in Niedersachsen alle noch rechtlich selbstständig, dann wurde an uns herangetragen, Mensch, könnt ihr euch nicht vorstellen, im Gruppenvorstand mitzuarbeiten oder eben zu bestimmten Themen. Verband hatte ja damals eine Gaststätte, den Kirchruder Turm, als Begegnungszentrum. Da ging es immer die Frage, was macht man da, was kann man da organisieren, wie kann man die Räumlichkeiten nutzen und so weiter. Und da haben wir uns als junge Leute natürlich engagiert. Und über diesen Weg ist man dann auch in die Gremienarbeit Stück für Stück reingewachsen. Wir hatten dann eine legendäre Versammlung, würde ich mal sagen, als dann, ich glaube, das war 1984, der Vorstand des Vereins Hannover, also Blindenvereins Hannover, gewählt wurde für die gesamte Region hier. Da haben wir uns als junge Leute einfach mal aufgestellt und haben dann gesagt, wir kandidieren mal gegen die Alteingesessenen. Und er bei uns versehen hatten, haben wir die Wahl gewonnen. Waren eigentlich, wenn wir heute ganz ehrlich sind, gar nicht so richtig vorbereitet. Das war so eine Protestkandidatur. Und peng, saß man in der Verantwortung. Und dann muss ich sagen, fängt man schon an, über manche Dinge auch ein bisschen anders zu denken. Ich bin dann Vorsitzender geworden des Vereins hier in Hannover. Und da hatte man plötzlich eine Gesamtverantwortung für alle Menschen, die sich da organisiert haben. Wir haben dabei nie, sag ich mal, die Aktivitäten für jüngere Leute aus den Augen verloren, weil das hätten wir damals schon für uns in Anspruch genommen. Wir wollten eigentlich den Jüngeren, die da nach uns kommen, bessere Rahmenbedingungen bieten. Die sollten offene Türen einlaufen, wenn sie sich engagieren und organisieren wollten. Das, glaube ich, haben wir auch wirklich durchgehalten. Und trotzdem war man dann plötzlich nicht in so einem eingeschränkten Bereich unterwegs, sondern musste die Gesamtheit, man hatte plötzlich die finanzielle Verantwortung für den Verein, man musste die ganze Gremienarbeit organisieren, gucken, dass die Geschäftsstelle, die Beratungsstelle auch lief. Okay. Und das hat plötzlich doch eine ganz andere Qualität. Da sind wir dann so reingerutscht. Für mich ist eigentlich dadurch dann eine Situation entschieden, die eigentlich mein gesamtes weiteres Leben eigentlich ganz stark beeinflusst hat. Der damalige Vorsitzende des Verbandes, Dr. Ernst Schweckendiek, der hat mich angesprochen, hat gesagt, ob ich denn nicht Interesse hätte, das, was man dann ehrenamtlich gemacht hat, vielleicht auch hauptamtlich für den Verband zu übernehmen. Denn der Verband suchte einen neuen Geschäftsführer und ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Nun ist aber so gewesen, ich war im öffentlichen Dienst beschäftigt und im öffentlichen Dienst überlegst du dir schon, das ist ein sicherer Arbeitsplatz, da brauchst du keine Angst haben, da kommt regelmäßig das Geld. Und dann stand man plötzlich vor der Entscheidung, ist man bereit, diese Sicherheit zu verlassen. Nun hatte ich auch gerade kurz vor, ich war bei der Bezirksregierung Hannover beschäftigt, bin damals von meinem ehemaligen Klassenlehrer, der dann Schulleiter war, Paul Lennertz, Mitte 84 angesprochen worden, ob ich denn nicht als Lehrer für den Rehabilitantenbereich in die Schule kommen wollte. Dazu hatte ich mich damals entschieden und als ich das dann entschieden hatte und bin dann tatsächlich als Lehrer dort in meiner ehemaligen Schule unterwegs gewesen, da kam ziemlich postwendend das Angebot, ob ich denn nicht zum Verband wechseln wollte im nächsten Jahr. Ja, und dann stand man wirklich vor der Problematik. Ne? Gehst du dann in eine Verbandslandschaft, wo ich schon wusste, ja, die Finanzierung ist nicht immer so abgesichert, da muss schon alles gut laufen. Und das ist natürlich auch eine ganze Menge mehr Verantwortung, die man dann übernehmen würde. Ich habe mich dann auch auf Zureden des Schulleiters dann von Paul Lennartz, der mich ja mein ganzes Leben dann irgendwo auch mit begleitet hat noch, habe ich mich dann aber sehr schnell entschieden, das als echte Chance zu sehen und bereit zu sein, da in die Verantwortung zu gehen. Und ich habe es damals auch ein bisschen so empfunden, dass ich gesagt habe, Mensch, im Grunde genommen ist das doch super. Man kann das, für das man brennt, also für andere Menschen da zu sein, sich für die Rahmenbedingungen des Lebens dieser blinden und sehbehinderten Menschen einsetzen zu können. Plötzlich konnte man seinen beruflichen Werdegang darauf aufbauen. Also das zu tun, was man auch mit viel Enthusiasmus und Engagement ehrenamtlich getan hat, jetzt ins Berufsleben mitzunehmen, das ist eigentlich eine einmalige Chance. Und da habe ich dann auch schnell und spontan gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, das mache ich. Ich habe ja mit 28 dann schon als Geschäftsführer sehr jung angefangen. Damals hatte der Verband so rund 150, 180 Mitarbeiter. Da warst du plötzlich für die zuständig. Das war schon ein ganz neuer Lebensabschnitt. Und ja, mit 28 hätte ich gesagt, ich weiß natürlich, was ich tue. Und ich weiß auch, dass ich das kann. Das, glaube, das Selbstbewusstsein, das gehört schon dazu. Ja. 10 Jahre später hätte ich dann gesagt, es ist gut, dass man nicht alles gewusst hat, was auf einen zukommt. Weil man musste dann schon noch eine Menge lernen und viel Erfahrung sammeln, um dann so, naja, so ein Unternehmen auch am Laufen zu halten, den Menschen die Sicherheit zu geben, dass es ein verlässlicher Arbeitgeber ist, die Rahmenbedingungen so weiterzuentwickeln. Und ja, das war mir immer wichtig, auch eine Mischung aus den sozialen Aufgaben, das ist schon klar, das ist unser Kerngeschäft, zum Beispiel Beratung sicherzustellen oder die wenigen Einrichtungen, die wir damals hatten, auch so sozialwirtschaftlich zu betreiben, dass das möglichst erfolgreich ist und man darauf eine weitere Zukunft aufbauen konnte. Ja, da muss man reinwachsen. Das ist einfach eine bestimmte Art, um Unternehmen zu führen. Ich würde heute sagen, ich habe das nie bereut. Ich habe das nie bereut, diesen Schritt gegangen zu sein. Und das ist mir auch jetzt viele Jahrzehnte später nie abhanden gekommen, dass man wirklich sagen kann, es war absolut die richtige Entscheidung, so einen Weg zu gehen.
Toll. Das ist wirklich schön, wenn man das so resümieren kann. Gehen wir doch noch mal ein wenig weiter zurück. Sie haben ja schon ein bisschen angedeutet, dass Sie hier in Hannover, in dem Landesbildungszentrum für Blinde, zur Schule gegangen sind. Wie sind Sie und wann sind Sie erblindet?
Vielleicht mit der Schulzeit dann mal angefangen. Ich bin 65, von der Volksschule meiner Heimatstadt, das ist Duderstadt im Eichsfeld, musste ich nach Hannover, um die Blindenschule besuchen zu können. Und das war ja damals mit der Motorisierung und Mobilität der Eltern auch noch nicht so selbstverständlich. Das war für meine Eltern schon eine echte Herausforderung, zu sagen, wir schicken unser Kind in ein Internat, 130 Kilometer weg und wir sehen es dann vielleicht gerade mal noch zu den Ferien. Und ich weiß, dass meine Mutter insbesondere da viele Jahre und eigentlich immer dran geknapst hat, dass für sie das immer wieder schwer war. Als junger Mensch, will ich mal sagen, habe ich das schon anders empfunden. Ich hatte damals noch einen sehr guten Sehrest, war kurzsichtig, hatte grünen Star und hatte noch so 10-12% Sehrest. Da bist du King, man muss das wirklich so sagen. Man kann alles lesen, man kann zugreifen auf jede Art von Literatur. Man musste nicht rein mit den blindentechnischen Dingen klarkommen, sondern man konnte die Schwarzschrift als normale Möglichkeit, sagen wir, sich Wissen zu vermitteln. Man konnte Bücher lesen, ich konnte Fahrrad fahren, Moped fahren, alles, was man sich nur so vorstellt, das ging eigentlich mit 10-12%. Und ich habe damals meine Sehbehinderung, ehrlich gesagt, so gar nicht als Behinderung empfunden, weil ich hatte irgendwie keine Einschränkungen, die ich so wahrgenommen habe. Sondern die Entscheidung für die Eltern, dass ich dann zur Blindenschule gegangen bin, hatte eigentlich eher damit zu tun, dass die Augenärzte gesagt haben, bei meiner Erkrankung, nämlich grüner Star mit dem hohen Augendruck, ist sehr oft eine Netzhautablösung eine der Folgewirkungen. Und Mitte der 60er Jahre gab es da keine Operationsmöglichkeiten. Wenn das eingetreten wäre, dann wärst du zwangsläufig blind geworden, über kurz oder lang. 1973, da war ich dann 16. Ich habe gemerkt, da verändert sich was. Das Sehen wird immer schlechter. Es war nicht mehr so ein scharfes Sehen, sondern es verschwamm alles so. Man hatte das Gefühl, die ganze Welt war irgendwie in so einen leichten Nebel getaucht. Aber das willst du ja nicht so wahrhaben, weil das alles so schleichend ist. Und so richtig ist es für mich dann klar geworden, als ich dann nachmittags wir Hausaufgaben machen mussten und ich saß vor der Schreibmaschine und konnte plötzlich, ich konnte das immer sehen, das Tastenfeld und die Buchstaben da drauf. Und plötzlich ging das nicht mehr. Da konntest du dir ja nicht mehr einreden, da ist ja irgendwie nichts. Bin dann wirklich mit Krankenwagen nach Göttingen in die Augenklinik gefahren worden. Der Professor dort hat sofort gesagt, wir können ja gar nichts für ihn tun. Weiter nach Essen, das war Deutschland die einzige Uniklinik, die damals angefangen hat, so richtig Netzhautoperationen zu machen. Das waren so die ersten Chancen und Möglichkeiten, über eine Laseroperation die Netzhaut zu reparieren. Das ist bei mir dann auch gemacht worden. Und ich bin dann auch wirklich noch mit einem gewissen nutzbaren Sehrest nach Hause gefahren, alleine mit dem Zug. Das ging noch von Essen nach Hause. Ich war dann aber eine Woche zu Hause und da fing das wieder so an. Meine Freundin damals hat mir einen Brief geschrieben und plötzlich konnte ich das nicht mehr lesen. Sondern das war alles blau, hellblau, irgendwie komisch, ging nicht. Wieder hin und dann war es für die Ärzte unerklärbar, was da passiert ist. Mein Auge hat irgendwie das Sehen eingestellt. Ist bis heute übrigens nicht erklärbar. Hat ja richtig Auswirkungen, ne? Mit dem Sehrest, den ich vorher hatte und dann plötzlich gar nichts mehr sehen. Das macht schon was mit einem, das muss man so sagen. Ich habe damals mal so locker gesagt, sind so drei Dinge, wo du zuerst dann drüber nachdenkst. Was mich so richtig angesprungen hat, ist mir plötzlich klar geworden, Mensch, du kannst gar nicht mehr so auf Literatur und Comics, was man damals so gelesen hat, oder andere Bücher, ich habe viel Science-Fiction-Dinge gelesen, Perioden und also gesagt, konntest du plötzlich nicht mehr nutzen. Das gab es zum Blinden einfach nicht. Das Zweite, was mir dann klar geworden ist, dann plötzlich, Mensch, deine Freundin, die kannst du gar nicht mehr sehen. Das ist völlig abstrus, muss man mal so sagen. Und das Dritte ist dann gewesen, dass mir dann schlagartig klar geworden ist, das, was ich mal beruflich mir so persönlich vorgestellt habe, das war auch ein bisschen utopisch vielleicht, aber ich hatte immer so den Wunsch, ich hatte was, ja, ich konnte gut zeichnen, hatte was mit für Statik über und für schöne Gebäude und auch schöne Autos, so habe ich gern gezeichnet und sich so Gedanken gemacht, wie könnte ein modernes Auto aussehen. Also so designerisch unterwegs zu sein, Architekt wäre so eine Sache gewesen. Das war plötzlich nicht mehr machbar. Das ist einem dann plötzlich klar. Ja. Diese Überlegung, dass du da noch eine Chance hättest, mal das fürs weitere Leben zu nutzen oder auszubauen, vielleicht auch zum Beruf, war weg. Der Vorteil war, dass ich eben dadurch, dass ich schon in der Blindenschule war, mit Menschen immer zu tun hatte, da in den Jahren vorher, die das gleiche Schicksal hatten. Ich wusste also, man kann das schaffen, man kann damit klarkommen. Und das bin ich dann letztlich auch. Und da habe ich dann gemerkt, dass man Punktschrift konnte. Schreiben, lesen war schon schwieriger, weil ich habe immer mit Augen gelesen. Ich konnte, auch wenn das Buch einen Meter entfernt stand, ich konnte die Punktschrift auch so lesen. Als Kurzsichtiger kannst du ja genau in diesen Abstandsbereichen, bist du super. Und dann hat man das Lesen mit den Fingern völlig vernachlässigt. Also ich musste dann komplett wieder anfangen, lesen zu lernen. Und das, muss ich sagen, ist bis heute ein bisschen auch so geblieben. Ich kann Punktschrift, aber wenn ich sehe, mit welcher Fingerfertigkeit und welcher Geschwindigkeit andere Menschen Punktschrift lesen können, ja, dann hätte man einfach mehr üben müssen. Aber als junger Mensch hast du andere Interessen, als wieder lesen zu üben. Es reicht für das, was ich heute brauche. Da hat mir die Schulzeit viel gegeben. Man war zwar nicht zu Hause, man war im Internat. Zum einen sind wir viel früher selbstständig geworden. Das bringt so eine Internatsunterbringung einfach mit sich. Und das andere ist, diese Ängste, die heute, ist ja heute auch nicht anders, die Eltern von behinderten Kindern, hier blinden oder sehbehinderten Kindern oft haben, die haben wir nicht mit so leben müssen, weil wir waren von zu Hause weg und im Internat warst du dann schon auf dich gestellt, oftmals. Du hast die Unterstützung gekriegt, die du brauchtest, aber letztlich haben wir doch, glaube ich, viel mehr Freiraum und viel mehr Selbstständigkeit erlangt. Das wäre zu Hause bei ganz vielen so nicht gewesen. Und ich glaube, das hat auch was mit uns als Menschen getan, wie wir unser Selbstverständnis gesehen haben, unser Selbstbewusstsein, wie es sich entwickelt hat, unsere Selbstständigkeit, wie sie sich entwickelt hat. Das waren schon für damalige Zeiten optimale Rahmenbedingungen, obwohl wir eben auf einer Insel gelebt haben. Die Gesellschaft war oft erstmal weit weg. Und wenn man so sieht, dass wir erst mit 14 eigentlich so allein das Schulgelände verlassen durften. Das sind einfach Haftungsdinge, die da eine Rolle spielen. Später mit 16 konnte man sich dann in der ganzen Stadt bewegen. Und ich sage mal ganz ehrlich, das haben wir auch reichlich ausgenutzt. Ja. Also wir haben das Leben schon genommen, wie es gekommen ist. Und für viele von uns Schule soweit sein musste. Und ich hatte immer das Glück, dass mir so die schulischen Inhalte auch so ein bisschen zugeflogen sind. Ich hatte nicht so einen Riesenaufwand damit, das Pensum zu schaffen. Das war ganz gut. Aber das hat uns natürlich dann richtig Zeit verschaffen, uns auszuleben, in Musik aufzugehen. Damals so, was hat man gehört? Die Doors, ja. Pink Floyd, Jimi Hendrix. Ja. Und wie es so als junge Leute war, du hast dann auch mal viele, viele Feiern, jede Möglichkeit genutzt, um irgendwie auszusteigen, feiern zu können und an Konzerten teilzunehmen. Ja, ich glaube, bis heute würde ich sagen, Schulzeit würde ich absolut nicht missen wollen. Es war schon eine der wirklich schönsten Zeiten, die man erlebt hat.
Ach, wie schön. Ja, haben Sie denn eigentlich auch Tipps von Ihren Lehrern, von Ihren Lehrerinnen bekommen, welchen Weg Sie mal einschlagen sollen? Sie haben ja schon gesagt, Sie sind so in kleinen Klassengruppen gewesen. Da spricht man ja dann auch gerne mal über die Zeit nach der Schule.
Ja, wissen Sie, das ist vielleicht für viele jüngere Menschen von heute, also auch von blinden und sehenden Menschen, vielleicht gar nicht mehr so vorstellbar. Früher waren doch die beruflichen Möglichkeiten doch sehr eingeschränkt für blinde und auch für sehbehinderte Menschen. Dieser IT-Bereich, wo man sagt, da gibt es heute viele Perspektiven, die ganzen Möglichkeiten, die sich über Nutzung moderner Hilfsmittel heute auch bei beruflichen Möglichkeiten ergeben, die gab es früher gar nicht. Man musste Schreibmaschine schreiben lernen, haben die ganz klassischen Fähigkeiten und Fertigkeiten erlangt, um so in Büroberufen gut und erfolgreich tätig sein zu können. Man hätte Programmierer werden können, wenn man so ein bisschen das mathematische Gespür gehabt hätte. Das ist mir damals auch angeboten worden, ne, wie es so ist. Mein Vater war in einem großen Betrieb in Duderstadt beschäftigt und da gab es ein sehr, das Otto Bock, damals sehr sozial engagierte Geschäftsleiter. Und der hat gesagt, Mensch, für euren Sohn, wenn der Interesse hat, wir bauen gerade IT auf, der könnte gerne nach Duderstadt kommen. Wir würden ihnen eine Chance geben, da auch einzusteigen. Ja, dann überlegt man schon, macht man das. Aber ehrlich gesagt, Mensch, da war ich 18, 19, da willst du doch nicht in dem Betrieb, wo dein Vater arbeitet. Da will man sich doch selbst, will man erfolgreich unterwegs sein. Und wie auch immer, habe ich nicht gemacht, bin dann in Hannover geblieben. Ich hatte trotzdem das Glück, dass man so vielleicht so gewisse Grundeigenschaften mitgebracht hat dann für das weitere Vorankommen. Und ich habe immer Glück gehabt, auch ob ich im öffentlichen Dienst war, immer mit Menschen zusammenzuarbeiten, die einem irgendwie gefördert haben. Und manchmal ist es einfach auch, wie es eigentlich jedem so geht, im Leben wichtig, manchmal zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Leute zu treffen, die dann sagen, können Sie es vorstellen. Und wenn man das so mal weiterverfolgt, ist das dann auch passiert im Übergang zum Blinden- und Sehbehindertenverband. Wenn der Dr. Schwecken die nicht auf mich zugekommen wäre, dann wären wir vielleicht alleine gar nicht so auf die Idee gekommen.
Ja, sich auch gleich so darauf zu bewerben, ne? Das ist ja schon auch immer dein Schritt. Es ist irgendwie was anderes, wenn man angesprochen wird
und
vorgeschlagen wird.
Ich weiß noch, bei dem Vorstellungsgespräch, das waren ja für mich dann alte, honorige Damen und Herren. Auch damals hat man schon einen gemischten Vorstand natürlich. Und ich weiß noch, der spätere Vorsitzende Heinrich Behne, das war ja Behördenleiter, der hat das Versorgungsamt in Verden geleitet. Der fasste mir dann so auf den Arm und sagte dann, komm, bleib ruhig, das wird schon. Und war natürlich, war man ein bisschen aufgeregt. Heute muss ich sagen, da waren viele sehr interessante Persönlichkeiten dabei, die dann, man hatte plötzlich eine neue Rolle und musste mit denen ja dann auch in eine ganz andere und viel engere Art und Weise zusammenarbeiten. Und ich kann das wirklich für meine gesamte Arbeit dann als späterer Geschäftsführer, 85 dann beim BVN, sagen mit allen Vorständen, egal in welcher Konstellation, auch egal unter welchem Vorsitzenden, ob das Dr. Schwenglik war, Heinrich Behne oder später dann Helga Neumann, ist es wirklich so gewesen, dass das stets ein wirklich vertrauensvolles, sehr faires und sehr gutes Miteinander war. Ich habe die Riesenchance bekommen, mich da wirklich entfalten zu können. Die haben mich gelassen. Mhm. Im e.V. ist das so, als Geschäftsführer bist du ja eigentlich, sagen wir mal, erstmal der erste Angestellte. Aber vielmehr in der GmbH darfst du als Geschäftsführer alles. Im e.V. musst du es dir erstmal erarbeiten, weil das geht alles über Vertrauen. Wenn das Vertrauen zwischen dem Vorstand auf der einen Seite und der Geschäftsführung auf der anderen Seite nicht da ist, ja, dann geht gar nichts. Ja. Ich sage heute immer, Das hat auch mit Chemie zu tun. Wenn die gut ist, wenn man sich versteht und wenn sich daraus ein ernsthaftes Vertrauensgefüge ergibt oder ein vertrauensvolles Miteinander ergibt, dann kannst du erfolgreich arbeiten. So Ende der 80er Jahre. Da ist dann so die Grundentscheidung eigentlich gewesen, wie geht es mit dem Verband so weiter? Wie wollen wir das eigentlich auf Dauer finanzieren? Und wir hatten vorher uns als junge Menschen ja ganz stark für den Kirchhöller Turm engagiert. Da haben wir ein richtig tolles Kommunikationszentrum daraus aufgebaut. Das ist nachher wegen der finanziellen Rahmenbedingungen letztlich gescheitert. So, aber das ist dann so ein Lernprozess. Und den übernimmt man dann auch hin zur allgemeinen Arbeit im Verband. Und da ist es dann wirklich so, dass man im sozialen Bereich es immer darum geht, sind die Mittel ausreichend? Da können wir das alles machen. Ja. Es gibt oft super tolle und interessante Ideen. Und trotzdem wird man sie nicht immer alle umsetzen können, weil einfach man immer abwägen muss, wofür ist Geld jetzt da? Und dann weißt du erstmal, du musst erstmal gewisses Kerngeschäft sicherstellen, die Mitarbeiter müssen bezahlt werden und da musst du gucken, sind so viele Ressourcen da, dass du auch was Neues angehen kannst. Hm. Das war so eine Zeit, wo wir dann vor der Frage standen, wie professionell wollen wir mit unseren sozialwirtschaftlichen Aktivitäten umgehen. Wir hatten ja damals so 4 Einrichtungen, unser Kur- und Erholungsheim in Osterode hieß es damals noch, dann eine Einrichtung in Hameln, die hatten wir mal vom HBV, Hannover Blindenfürsorgeverein, geschenkt bekommen, Ende der 60er Jahren, glaube ich. Dann die Einrichtung in Braunschweig und hier in Hannover und in Leer. Das waren eigentlich so die Einrichtungen, die wir als Grundausstattung hatten. Und damals war es eine Zeit, wo man überall an der Qualität gearbeitet hat. Unsere Mitarbeiterzahl ist dann nach 85 auch rapide nach oben gegangen. Also es wurde auch immer größer. Aus den 150 waren dann 300 schon geworden. Mhm. Und der Betrieb wurde auch immer mehr. Und da standen wir auch vor der Frage, kann man denn dieses Engagement nutzen, um irgendwo das Kerngeschäft mitzufinanzieren? Und dazu muss man sich Regeln aufstellen und ist ja ganz schön, wenn man so ein paar Anekdoten immer mal erzählen kann. Ich kann mich noch an so eine ganz wichtige, das war so eine der letzten Sitzungen, wo Dr. Schweckendieck Vorsitzender war. Da ging es darum, dass wir uns eine Geschäftsordnung geben sollen. Und da gab es dann schon so ein bisschen die Überlegungen. Der Vorsitzende hatte seine Überlegungen, der Geschäftsführer hatte seine ureigensten Überlegungen und Interessen. Liegt in der Natur der Sache. Und dann hat sich der Vorstand gegen den Vorsitzenden für meinen Entwurf ausgesprochen. Da denkst du natürlich auch, was macht denn jetzt unser lieber Dr. Schweckendieck? Kannst du mit dem hinterher noch? Nein, wir konnten noch. Es ging wirklich gut. Das ist nie wieder ein Thema gewesen. Das ist so akzeptiert worden. Und eine weitere Geschichte, das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie wir in der Selbsthilfe zusammenarbeiten. Eine zweite Geschichte ist genau, als es um diese Frage dann ging, wie wollen wir denn zukünftig unsere Vorstandsarbeit gestalten? Man hatte so manchmal den Eindruck, wenn es so um Fragen ging, wir hatten ja auch viele Wohnungen, sollen die Balkone jetzt gelb, grün oder blau werden? Da konnte man sich lange drüber unterhalten, weil da konnte jeder mitreden irgendwie. Und wenn du gesagt hast, du brauchst 2 Millionen für irgendwelchen Wohnungsbau, dann ging das oft ganz schnell. Und ich habe dann gesagt, Leute, ich stehe jetzt wirklich vor der Frage, wie professionell wollen wir mit den Dingen umgehen? Und das ist im Grunde um die Frage, wollen wir als Verband uns wirklich im größeren Stil sozialwirtschaftlich aufstellen, aber dann auch so professionell, dass das auf Dauer das Kerngeschäft unterstützen kann? Oder wenn wir das nicht hinbekommen, dann bleiben wir ein Hühnerzüchterverein. Weil ich gedacht, oh Gott, jetzt hast du was gesagt, jetzt schmeißen sie mich raus. Nein, die haben mich nicht rausgeschmissen und haben schon verstanden, worum es eigentlich geht. Da wollte man ja keinen beleidigen, aber das rutscht einen dann so raus. Man denkt so, Gott, was hast du jetzt gesagt? Ne, aber das hat eigentlich eher dazu geführt, dass wir wirklich eng zusammengewachsen sind. Ich muss heute so sagen, so ganz viele Menschen, die eigentlich einen fürs Leben begleitet haben, die hat man auch in dieser Zeit irgendwo kennengelernt. Es gibt so ein paar Leute, so wenn ich mal außerhalb des Verbandes mal schaue, dann war das der Wolfgang Neubild, das war der damalige Geschäftsführer des Paritätischen. Oder das waren im internen Bereich so Leute wie Rolf Jansen, der war ja über viele Jahrzehnte Vorsitzender des Blind- und Sehbehindertenvereins in Ostfriesland, Manfred Scherers, Vorsitzender in Osnabrück oder so Manfred Barnsdorf, Helga Neumann, die hat man ja damals alle so besser kennengelernt. Das war so eine tolle Zeit, was das vertrauensvolle Miteinander anging. Und das war mit Helga Neumann, das muss ich wirklich sagen, die hat mich ja den größten Teil eigentlich der Zeit begleitet, erst als stellvertretende Vorsitzende, dann später nach dem Tod von Heinrich Behne als Vorsitzende. Das wird vielleicht keiner glauben. Es ist uns aber gelungen, in den vielen Jahrzehnten nicht einmal über die Arbeit oder Zusammenarbeit irgendeinen Streit zu haben. Hm. Das ist nicht immer, dass man einer Meinung war. Mhm. Aber man hat immer einen Weg gefunden, da ein vernünftiges Miteinander hinzubekommen. Und das muss ich wirklich sagen, bin ich so wirklich dankbar für. Schön. Das gilt für Heinrich Behne genauso. Das hat mir immer die Sicherheit gegeben, den Vorstand im Rücken zu haben. Mhm. Und wenn man dann mal schnell eine Entscheidung treffen musste, weil das ist eben so, wissen Sie, so ein e.V. ist manchmal nicht am schnellsten unterwegs. Mhm. Da musst du alle einbeziehen, gucken, das ist auch gut so auf der anderen Seite. Aber manchmal gibt es eben Situationen im wirtschaftlichen Miteinander oder bei irgendwelchen Verhandlungen, da musst du jetzt Ja sagen. Mhm. Das waren so Dinge, wo ich immer das Glück hatte, dass so das Gremium, Vorstand oder auch der Verbandsrat das im Grunde genommen immer mitgetragen hat. Und jetzt habe ich eine Person noch vergessen, die schon wichtig war. Damals, weil ich ja sehr jung angefangen habe, da hatte ich schon die Frau Astrid Schulze. Die war ja schon seit 1954 im Verband beschäftigt und die war ja für die Finanzbuchhaltung zuständig. Ich muss da wirklich sagen, Hut ab vor dem, was sie geleistet hat in den vielen, vielen Jahren. Sie war 40 Jahre beim Verband beschäftigt und war wirklich eine treue Seele. Und das sind so tolle Menschen, die man kennengelernt hat, wo man eigentlich sagen kann, das macht es einem auch leicht, Verantwortung zu übernehmen.
Ja, der BVN hat ja nun ein tolles Unternehmen gegründet, was nun im Jahr 2025 auch Jubiläum feiert, 30 Jahre Prosenis GmbH. Sie sind dort Geschäftsführer. Was gefällt Ihnen an dem Job? Das ist ja auch nochmal mit einer ganz anderen Verantwortung auch nochmal verbunden als jetzt BVN.
Wissen Sie, ich habe es immer als einen Job gesehen. Wir standen damals ja kurz vor der Pflegeversicherung und da gab es dann so Gerede in der Szene, wer weiß, ob das alles so läuft mit der neuen Pflegeversicherung und die armen Träger, die verlieren dann ihre Einrichtungen, wenn es im Wirtschaft vielleicht nicht so gut geht. Da waren ja viele unbekannte Komponenten. Wir wussten ja gar nicht, ist das System, trägt das, ist das auf Dauer auskömmlich, was da vereinbart wird. Und dann ist so im Vorstand die Idee gewachsen, ich habe sie schon reingetragen zum Vorstand, gesagt, wir sollten mal überlegen, ob wir nicht unser klassisches Verbandsgeschäft von dem sozialwirtschaftlichen Geschäft ein bisschen zumindest trennen. Ja, das ist nicht gleich auf Gegenliebe gestoßen, weil da war natürlich schon die Diskussion, der Verband gibt was ab, gibt was auf, gibt seinen direkten Einfluss auf die Dinge auf. Ich bin dann auch oft gefragt worden, wie ist denn überhaupt die Prosenis, wie ist ja der Name überhaupt zustande gekommen? Und da gab es so eine Phase, dass wir dann da zusammengesessen haben und dann gesagt haben, wir müssen nochmal alle überschlafen. Da waren die irrsten Ideen unterwegs, wie das Ding heißen konnte. Und ich saß morgen am Frühstückstisch, ich glaube, Helga Neumann war bei uns auch. Und habe ich dann gesagt, Helga, ich glaube, ich weiß, wie das Ding heißen soll. Und da ist mir so durch den Kopf gegangen, Pro-Senioren-Service. Weil es sollten ja die Altenheime im Wesentlichen erstmal sein, ne? Weil es ja mit Pflege zu tun hat und die anderen Dienste, die wir so nach und nach aufbauen wollten. Und da habe ich gesagt, pro Seniorenservice ist irgendwie sperrig. Wenn man das jetzt alles abkürzen würde, Prosenis, das ist ja Pro, Sen für Senioren und S, das S hinten für Service. Dadurch ist Prosenis zustande gekommen. Also wirklich so eine Kunstwortschöpfung am Frühstückstisch. Und der Name hat sich dann auch durchgesetzt. Wir kriegten Post von einem, der sagt jetzt mal keinen Namen, Träger der Altenhilfe im Norden unseres Bundeslandes. Da stand dann, Schreiben ging an die Pro-Penis geben. Ja.
Oh.
Ja, also da musste er erst mal lachen, das war denen furchtbar peinlich, natürlich, aber das passiert dann einfach.
Das war tatsächlich ein Versehen.
Das war ein Versehen, absolut ein Versehen. Ja. Und ich meine so, finde ich, kann es ganz gut sprechen, aber du musst dich erstmal an so einen Namen auch gewöhnen. Das ist einfach so. Für uns war es selbstverständlich, für die Leute, die haben sonst was für abenteuerliche Namensgebungen daraus gemacht. Aber das sind einfach so Geschichten, die bleiben einem so im Gedächtnis. Es war eine richtige Entscheidung, dass wir es gemacht haben, weil das hat dann dazu geführt, dass wir unser Portfolio der Einrichtungen mit der Prosenis und dem Blindenverband auf der anderen Seite sehr ausgebaut haben. Das waren ja ursprünglich mal die 5 Einrichtungen. Heute haben wir ja viele, viele mehr. Und das hat schon auch mit der Gründung der Prosenis zu tun, weil wir es wirklich getrennt haben. Wir haben das operative Geschäft des Betriebes der Einrichtungen zum einen in die Prosenis verlagert und haben aber teilweise die Eigentumsverhältnisse der Grundstücke, also der Liegenschaften, die sind in Teilen beim Blindenverband. Wir haben dann teilweise doch eine Situation, dass die Prosenis nicht nur Betreiber, sondern auch Eigentümer von gerade auch neueren Einrichtungen ist. Das hat sich einfach so ergeben, weil das förderungstechnisch oft der bessere Weg war oder die Banken sich leichter getan haben, etwas über die Prosenis und nicht über den Verband zu finanzieren, sodass wir diesen klassischen Weg dann doch ein bisschen flexibler gestaltet haben. Und wenn wir es heute uns anschauen, sind wir ja schon beigegangen und haben gesagt, wir wollen schon unseren e.V. als der e.V., der das Kerngeschäft, nämlich die Beratung blinder und sehbehinderter Menschen, im weitesten Sinne sicherstellt und auch das Ganze drumherum organisiert, was für den Verband notwendig ist. Dazu gehört dann natürlich auch noch Vermögensverwaltung, Vermietung, Finanzwesen und alles, was du so brauchst. Und trotzdem haben wir gesagt, die Aufgaben, die sich ansonsten in der Behindertenhilfe oder in der Umsetzung von Teilhabe für behinderte Menschen ergibt, die wollen wir schon aufteilen in eigenständige Gesellschaften. Und da hat sich halt dann 1997 die Chance ergeben, zum Thema Arbeit sich neu zu positionieren. Das wäre nämlich nach der Posen ist dann der nächste Schritt gewesen. Wie gehen wir mit unseren Werkstätten um und wie können wir das machen? Und wir haben ja damals aus dem Insolvenzverfahren der damals Behindertenzentrum GmbH in Hannover, haben wir ja dann die Novaschen Werkstätten gemacht und haben aus der Insolvenz diese Einrichtung übernommen. Da haben wir damals viele gesagt, oh, großes Risiko, die machen jedes Jahr 800.000 Verlust und das kann der Verband sich doch gar nicht leisten und hin und her. Ja, ich muss dann sagen, ich hatte den Mut, es trotzdem zu machen und der Vorstand hat es auch mitgetragen. Wenn ich ganz ehrlich bin, es war gut, dass wir es gemacht haben, weil wir konnten letztlich nachher unsere Blindenwerkstatt, die ja doch keine echte Zukunftschance mehr gehabt hat, konnten wir eingliedern in das Innernovaschen Werkstätten, haben damit den Menschen viel mehr Möglichkeiten zur Arbeit bieten können. Letztlich eine bessere und sichere Bezahlung und vor allem eine viel bessere Betreuungs- und Versorgungssituation. Heute gehören nicht nur die Hannoverschen Werkstätten mit all den Aufgabenbereichen dazu. Die Mosaik gehört dazu, die macht von der Schulbegleitung über Wohntraining, alles, was man so im Assistenzbereich organisieren kann für behinderte Menschen oder auch Inklusionsfirmen gehören dazu, die dann behinderten Menschen die Chance geben, unter besonderen Rahmenbedingungen eben auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt zu werden. Das sind eben Chancen, die sich ohne diesen Schritt nie ergeben hätten für uns, so ohne weiteres. Wir haben damals mit 500 behinderten Menschen angefangen. Novaschen Werkstätten, heute sind wir über 1000. Das ist schon ein bisschen auch Erfolgsgeschichte. Die Angst, die am Anfang bei unseren Wirtschaftsrufern da waren, das geht nie, kann ich sagen, die ist gar nicht eingetreten, sondern die ersten 2-3 Jahre waren so erfolgreich, dass wir eigentlich die gesamte Investition, die wir damals hatten, um diese Werkstatt zu übernehmen, die war nach 2 Jahren erledigt. Und haben uns auch viele Menschen damals geholfen, wie Max Matthiesen damals. Der war später Mitglied der CDU-Landtagsfraktion, war gerade im Sozialen auch weiter tätig. Der war damals Sozialdezernent bei der Region Hannover. Und ich muss ganz offen sagen, der hat uns doch viele Wege geebnet. Wir haben das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Das ganze Verfahren der Übernahme mit dem neuen Vertrag, mit der Namensgebung, bis hin die Zustimmung von allen wesentlichen Kostenträgern zu kriegen, das haben wir im Grunde genommen in einer Woche hinbekommen. Kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, dass man das heute hinkriegen würde. Ja. Ist damals aber gelungen, weil alle Angst hatten, da stehen plötzlich 500 behinderte Menschen auf der Straße und das wollte natürlich auch niemand. Also da war sehr viel Entgegenkommen da. Wir haben das, glaube ich, aber auch richtig und gut gemacht. Was wir dann später mit der Posenis in Niedersachsen gemacht haben, machen wir ja gemeinsam mit unseren Freunden in Sachsen-Anhalt, mit LEVIDA, früher Blindenförderungswerk, heute LEVIDA, Leben wieder heim. Ein ähnliches Portfolio, eine ähnliche Aufgabenstellung wie die Posenis, aber bezogen auf Sachsen-Anhalt. Und dann eben, finde ich, ein ganz wichtiger Spezialbereich, wo ich auch finde, für den Personenkreis müssen wir auch schon ganz besondere Angebote schaffen und auch alles, was wir können, reinlegen, damit das gut funktioniert. Das sind die taubblinden Menschen. Und da sind wir ja zu 2/3, das andere Drittel ist beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband, Hauptgesellschafter des Unternehmens und das ist auch eine sehr schöne Aufgabe, die wir da erfüllen, weil wir sind eigentlich von der vorschulischen Betreuung über die Schule, der nachschulischen Betreuung, Rehabilitation bis zum Wohnen nach der Schule oder auch Wohnen im Alter bis hin zu Spezialangeboten im Werkstattbereich für diesen Personenkreis und auch die Spezialeinrichtung in Fischbeck. Im Grunde genommen das ganze Spektrum bieten wir da eigentlich an, das mindestens für taub- oder höher sehgeschädigte taubblinde Menschen notwendig ist. Ja. Das machen wir im DTW und das ist, finde ich, eine sehr schöne Aufgabe, die wir da erfüllen können.
Sie sind ja auch unglaublich politisch vernetzt. Das hat man jetzt ja schon bei unserem Gespräch so ein bisschen mitbekommen, dass Sie einfach auch ein Netzwerker sind. Wie kann man sowas erlernen? Haben Sie irgendwie einen guten Tipp, wie man sich dahingehend verbessern kann?
Erlernen kann man das natürlich irgendwie schon. Aber ich glaube, man muss es im Blut haben. Und ich habe von Anfang an nicht schon so gelernt, dass es wichtig ist, über den Tellerrand wegzugucken. Ich glaube, ein bisschen muss man schon bestimmte Eigenschaften mitbringen. Ne? Man muss dann schon gut zuhören können. Man muss ja den richtigen Blickwinkel für gesellschaftliche Entwicklungen haben, um auch zu sehen, wo ergeben sich Chancen. Man muss den anderen auf der anderen Seite auch immer das Vertrauen geben können, dass das Gespräch mit uns, mit mir, mit wem auch immer von uns, dass der richtige Weg ist, ne, bestimmte Dinge gemeinsam zu machen. Heute würde ich sagen, geht es ohne Vernetzung gar nicht mehr. Also ein Verband, der das nicht lernt oder glaubt, er kann so das ganze Spektrum der sozialpolitischen oder gesellschaftspolitischen oder überhaupt politischen Arbeit alleine abbilden. Das sage ich, das geht schräg. Und wir sind ja letztlich ein Fachverband, bezogen auf die Gesamtzahl der Betroffenen. Sind wir ganz gut unterwegs. Aber wenn ich dann den SOVD zum Beispiel als einen unserer wichtigen Partner heute sehe, die haben mehr als 300.000 Mitglieder. Wir haben ein Hundertstel davon. Und da sind wir im Reigen der Landesverbände im DBSV ja auch der zweitgrößte. Aber das ist natürlich, was absolute Zahlen angeht, eher eine kleine Gruppe. Da braucht man sich nichts vormachen. Das ist ja häufig gesagt worden, wie kriegt es der Blinden- und Sehbehindertenverband eigentlich hin? Der vertritt ein paar tausend Menschen. Ne, wenn man sieht, wir haben man gerade noch 7.000 blinde Menschen in Niedersachsen. Wir hatten mal 12, aber das ist in den letzten Jahren rückläufig. 7.200 ungefähr, die im Augenblick noch blind im Sinne des Gesetzes sind. Wir haben rund 3.500 bis 4.000 hochgradig Sehbehinderte und vielleicht 50.000 sehbehinderte Menschen. Ist bezogen auf die Gesamtbevölkerung eher eine kleine Gruppe. Wenn du politisch arbeiten willst, dann geht es ja oft in der Politik darum, naja, wen erreichen die, um wie viele Menschen geht es, und welche Rolle spielt das im gesellschaftlichen Gesamtkontext, im sozialen Bereich, in den Kostensituationen und wie auch immer. Wenn man da erfolgreich sein will, dann finde ich, muss man zwangsläufig lernen, dass man bestimmte spezielle Themen durchaus auch alleine als Verband vertreten kann, wie Blindengeld zum Beispiel. Ja. Diese Dinge, die für uns ganz speziell wichtig sind, da müssen wir zumindest immer sehen, dass wir diejenigen sind, die da die Meinung bilden. Nicht, dass uns andere nachher sagen, was für Blinde gut oder nicht gut ist. Das ist uns ja damals beim Kampf ums Blindengeld in toller Weise gelungen. Da waren 90 große gesellschaftlich tragende Organisationen, von den Gewerkschaften über die Kirchen, die Sozialverbände, die Blindenorganisationen, die Landesarbeitsgemeinschaft oder die freien Verbände der freien Wohlfahrtspflege. Die haben wir da irgendwo alle mit eingebunden und trotzdem hat es nie eine Frage gegeben, wer da Verhandler ist. Es war nie die Frage, wer eigentlich die Forderungen stellt. Und da muss man ja als so dann eher kleinere Organisationen aufpassen, dass einem da das Heft nicht aus der Hand genommen wird. Ja. Und das haben wir immer hingekriegt, dass wenn es um unsere Interessen geht, allen eigentlich, glaube ich, stets klar war, da sprechen wir für uns. Das wurde auch immer respektiert. Und trotzdem haben wir gelernt, wenn wir schlagkräftig sein wollen, wenn wir in der öffentlichen Wahrnehmung auch eine Rolle spielen wollen, dann brauchen wir in ganz, ganz vielen Fragen einfach Verbündete. Und da bin ich heute sehr froh drüber, dass es so eine klassische Achse gibt hier in Niedersachsen, dass wir dabei sein dürfen. Das finde ich ganz toll. Haben uns auch erarbeitet ein bisschen, denke ich mal. Das ist dann so die Achse der Paritätische auf der einen Seite, der Paritätische Wohlfahrtsverband als unser Spitzenverband, die Lebenshilfe und vor allen Dingen der SOVD. Wir vier sind im politischen Umfeld schon bekannt als diejenigen, die Meinung machen können, die kampagnenfähig sind und die sich auch trauen zu sagen, wenn wir mit irgendwas nicht wirklich zufrieden sind. Und das sind so Dinge, wo ich sagen muss, das brauchst du heute. Also was man so politisch sagen kann, wo uns das wirklich auch gelungen ist, im baurechtlichen Bereich. Das Thema Barrierefreiheit spielt eine Riesenrolle für uns, um Teilhabe sicherzustellen. Und deswegen haben wir uns da konsequent in den letzten Jahren immer eingebracht und ich glaube, das kann ich heute sagen, wir sind da schon jemand, der wahrgenommen wird, wenn es um solche Fragen geht und man ist interessiert an unserer Meinung zu den Dingen und das wissen unsere Mitstreiter auf der Verbändeseite, das weiß die Politik, aber auch die Landesverwaltung auf der anderen Seite, dass wir verlässlich, aber auch streitbar sind, wenn es sein muss.
Ja. Sie sind ja jetzt nicht nur für den BVN, sondern auch für unseren Dachverband tätig, nämlich für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband und zwar auch in leitender Funktion, nämlich als Präsident. Wie sehen denn da so Ihre Aufgaben aus? Ist das auch so eine sehr vernetzende Arbeit wie beim BVN?
Ja, vielleicht auf Bundesebene fast noch mehr. Da sind wir ja auch ganz ausgeprägt ein Fachverband für blinde und sehbehinderte Menschen. Versuchen natürlich alle, die auf der Spielwiese in unserem Beritt unterwegs sind, also alle Landesorganisationen, die bundesweit tätigen Organisationen im blinden und sehbehinderten Bereich zu koordinieren. Das ist unsere Aufgabe als Spitzenverband der blinden und sehbehinderten Menschen. Und da mischen wir uns natürlich ein. Die Gesetzgebung, Teilhabegesetzgebung, SGB VIII-Reform oder was immer auch immer eine Rolle spielt, Haushaltsabgabeentwicklung, Regelung für Assistenz zum Beispiel für blinde und sehbehinderte Menschen an den Arbeitsplätzen. Da musst du vernetzt sein. Das kannst du alleine überhaupt gar nicht mehr stemmen. Und da gibt es ja dann die üblichen Vernetzungsmöglichkeiten über den Deutschen Behindertenrat zum Beispiel, über die BAG Selbsthilfe, um halt auch einfach Nummer 2 zu nennen. Aber noch wichtiger ist eben die Zusammenarbeit mit den großen Akteuren, das heißt mit der Lebenshilfe auf Bundesebene, zusammenzuarbeiten mit den großen Sozialverbänden. VDK ist ja bundesweit der größte und damit Frau Bentele, auch eine Präsidentin, die aus unserem Brit kommt, wenn ich das so sagen darf, selbst blind. Und da gibt es dann viele Berührungspunkte, wo man eine gleiche Denke hat oder die gleichen Dinge auch erkämpfen muss. Da merkt man aber, dass eben die Sozialverbände viel breiter aufgestellt sind. Oder eben, wie wir das hier in Niedersachsen in enger, vertraulicher und guter Zusammenarbeit mit dem SOVD machen. Das gleiche gilt auf Bundesebene auch. Also die sind dann da auch ein Riesenplayer, zusammen auch mit dem VDK oder auch die anderen größeren Behindertenorganisationen, die unterwegs sind. Und unsere Aufgabe ist es da eben mit den Organisationen uns eng zu vernetzen. Aber auch insbesondere die Kontaktpflege mit den Ministerien. Da wird ja die Musik erstmal eingeübt, so richtig. Ja. Und da werden die Parameter festgelegt, was kommt denn in die Gesetze rein. Sich da zu engagieren, einzubringen, das machen Andreas Bethke und vor allem Christiane Möller in hervorragender Art und Weise. Und ich will mal so sagen, da bin ich heilfroh, das könnte man aus Hannover gar nicht leisten, dass wir da auf Bundesebene, ähnlich wie hier in Hannover natürlich auch in der Geschäftsstelle, Landesgeschäftsstelle, ja mit ihm auch zum Beispiel, mit Herrn Schwesig, dass wir da ein tolles Team haben insgesamt. Und das gilt für die Bundesebene genauso. Sonst ging das gar nicht. Wissen Sie, man macht das ehrenamtlich und ich bin ja da auch ein bisschen vollblutmäßig unterwegs. Und da sind mir auch eigentlich keine Zeit oder keine Termine zu schade. Das macht man. Aber du brauchst halt super Teams an der Seite, um die vielfältigen Aufgaben, die heute anstehen, wirklich leisten zu können. Und wenn man sich heute einmischt, ja, dann geht das nicht nur mit Gerede, sondern man muss sehr fundiert unterwegs sein, muss fachlich versiert unterwegs sein. Mit abstrusen Forderungen kommst du heute nicht weit, sondern gerade im politischen Bereich ist das ja oft wirklich das Ermitteln des gemeinsamen Nenners. Und manchmal musst du kleine Brötchen backen, manchmal musst du ordentlich draufhauen, um weiterzukommen. Und also da, glaube ich, sind wir wirklich gut unterwegs und da brauchen wir halt unsere Teams. Und da sind die Menschen, die es machen, ehrenamtlich, klar, die brauchen wir auch. Das ist ja, das sind ja unsere Grundgene, die wir irgendwo in der Selbsthilfe haben. Wir wollen für uns agieren. Aber ohne das Team rumherum und ohne die Menschen, die einem da die Wege ebnen und mitmachen und mittun, würde das gar nicht gehen.
Was macht Ihnen denn eigentlich am meisten Spaß? Wir haben nun über so viele Rollen schon von Ihnen gesprochen. Wo fühlen Sie sich am wohlsten? Ohne jetzt das andere gleich negativ.
Jetzt müsste ich sagen, ich fühle mich immer da am wohlsten, wo ich gerade den Hut von aufhabe. Was es toll macht, ist, dass ja die Grundthemen, um die ich mich kümmere, ob auf Bundes- oder auf Landesebene, gleich sind. Im Grunde genommen reden wir über Teilhabe, um gesellschaftliche Veränderungen, um Arbeitsmarkt, um Wohnen, Selbstbestimmung, Umsetzung, Inklusion. Die Themen sind es eigentlich überall. Und was das eigentlich interessant macht, ist, dass man das ganze Berufsleben lang irgendwie hat machen können. Und ich kann deswegen wirklich nicht sagen, was macht am meisten Spaß. Also ich finde, es macht immer dann Spaß, wenn man Menschen hat, die mittun, auf die man sich verlassen kann, die da in die gleiche Richtung mitmarschieren. Und das habe ich immer erlebt. Und das ist für heute auf Bundesebene für mich im Augenblick so. Ich möchte, dass die Landesverbände und der Bundesverband, ja, die müssen manchmal unterschiedliche Auffassungen haben, wenn es um Finanzierung geht und. Das kann schon so sein. Aber ich möchte, dass wir die Entscheidungen, die wir in der Blinden- und Sehbehinderten-Selbsthilfe auf Bundesebene treffen müssen, dass wir die einvernehmlich treffen, dass wir uns gegenseitig mitnehmen und dass da so ein gesundes Vertrauensverhältnis da ist, dass man durchaus das Recht haben muss, die Dinge zu hinterfragen. Das gehört dazu. Aber es muss schon so sein, dass man erstmal ein gewisses Grundvertrauen hat und nicht jeweils die andere Seite das Gefühl hat, die wollen mich nur über den Tisch ziehen. Alles, was wir machen hier miteinander, das wird dann erfolgreich sein, wenn wir ein vertrauensvolles Miteinander organisieren können. Und wenn das auf ehrlichen Umgang und auf Redlichkeit, dieser Wertekontext, wenn der ehrlich genommen wird und wenn den alle Seiten ernst nehmen, dann glaube ich, können wir ganz viel bewegen. Und ich kann für Niedersachsen sagen, da stehen wir eigentlich wirklich gut da. Und das Gleiche gilt auf Bundesebene. Da war ein bisschen was zu tun, Aber ich glaube, da haben wir auch schon viel erreicht. Und ich muss sagen, man wird auch ein bisschen demütig, wenn man das macht, weil man dann schon merkt, manchmal gehen wir von unseren Rahmenbedingungen aus. Und wir sind ziemlich verwöhnt hier in unserem Bundesland, was so das eine oder andere angeht. Das ist nicht in allen Bundesländern, nicht überall gleich so. Und was ich wirklich gelernt habe, ist, wie viel Engagement von so vielen Menschen da drin steckt, die aus ihren Rahmenbedingungen wirklich versuchen, das Beste zu machen für die Sache. Da habe ich ganz tolle Persönlichkeiten kennengelernt, wo ich wirklich den Hut ziehen muss, zum Teil, die wirklich aus viel schlechteren Rahmenbedingungen, wie sie hier zum Beispiel haben, doch noch was ganz Tolles zaubern können und eine erfolgreiche Selbsthilfearbeit zustande bekommen. Und ja, das ist das eigentlich, was Spaß macht. Völlig egal, ob auf Bundes- oder auf Landesebene. Da gibt es so keinen Hut, den man schöner findet. Sondern ich fühle mich da der Sache verpflichtet und den Themen verpflichtet. Und das will ich, solange wie ich das kann, ja, will ich das gern machen.
Schön. Ja, Sie sind ja auch politisch in gewisser Weise aktiv. Nämlich Sie waren von der ersten Stunde an im Landesbehindertenbeirat Niedersachsen aktiv. Was denken Sie denn, wie politisch, wie engagiert sollte man denn eigentlich sein? Ist das nur die Aufgabe von wenigen?
Erstmal ist es natürlich erstmal Aufgabe derjenigen, die die Kontakte in Gang bringen, logischerweise. Aber eigentlich muss es gelingen, auf allen politischen Ebenen Mitstreiter zu finden. Also das geht im regionalen Bereich los. Also wenn ich das bei uns mal runterbreche, auf die Ballungszentren, also in Osnabrück, in Oldenburg, in Hannover, in Braunschweig, aber auch in den Landkreisen. Sich erstmal in den Beiräten dort, Behindertenbeiräten zu organisieren und sich einzubringen. Das, glaube ich, ist lohnend in eigener Sache, da wirklich wahrgenommen zu werden. Politisch geht natürlich viel weiter. Und was ich jetzt dazwischen gelernt habe, Politik ist ein Geben und Nehmen. Und sich zu vernetzen und sich in Politik einzumischen, heißt eigentlich, sich die Zeit zu nehmen, mal nicht nur für die eigenen Interessen unterwegs zu sein, sondern auch mal anderen zuzuhören. Und ich sage mal, auch Politiker sind Menschen, die brauchen auch mal ein Lob und die brauchen auch mal, dass man sie unterstützt in bestimmten Situationen. Und das, glaube ich, haben wir ganz gut hingekriegt in den letzten Jahren, das ein bisschen rüberzubringen. Weil man kann nicht erwarten, dass, wenn wir jetzt ein Problem haben, alle plötzlich laut schreien, ja, ich kümmere mich rum. Sondern da muss ich Kontakte pflegen auf Dauer. Das ist genauso wie im Geschäftsleben auch, ne? Ich kann erwarten, dass ich vertrauensvoll mit Menschen zusammenarbeiten kann. Die müssen mich aber kennen. Die müssen wissen, mit wem haben sie zu tun. Wer ist das Gesicht dahinter? Wie funktioniert der? Wie denkt der? Ist der verlässlich? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, die Grundlage für eine gute politische Mitarbeit. Das gilt im verbandlichen Kontext, im parteipolitischen Kontext in gleicher Weise. Und ich will es mal so sagen, ich hatte die eine oder andere Chance, noch Politik mehr machen zu können vielleicht. Und das wäre aber die Entscheidung gewesen, sich aus vielen Dingen, die mir hier lieb geworden sind, sich rauszulösen. Und ich sage mal ganz offen, ich bin heute froh, dass ich da einen guten Weg gefunden habe, weil das, was man an Dankbarkeit hier erlebt, von den Menschen, mit denen man es hier zu tun hat, von Betroffenen, die dann wirklich mal sagen, Mensch, ihr habt doch eine tolle Arbeit gemacht. Und ich würde sagen, das ist so das größte Lob, wenn wir ein Treffen mit den Leuten, die heute für uns Blickpunkt Auge machen. Und das sind Leute, die neu ins Verbandsgefüge und die Verbandsgemeinschaft gekommen sind und die uns dann sagen, das hat mir so viel gegeben, dass ihr da wart. Ja, das möchte ich erst, dass man das als Politiker hört. Ja, die braucht man auch, die rein Vollblutpolitiker sind, das gehört schon dazu. Aber diese Mischung, immer das Gefühl zu haben, wir sind eigentlich auf der richtigen, auf der guten Seite unterwegs und trotzdem einen Weg zu finden, sich in Politik einzumischen und ernst genommen zu werden, das war für mich das beste Konzept. Das jetzt über so viele Jahrzehnte gemacht zu haben, das ist ja nicht nur, dass man irgendwo sagt, man hat was erreicht, das ist das eine. Aber dass man eben die Chance hatte, so viel zu gestalten, wenn ich dann mal so auf den politischen Marktplatz schaue, ja Leute, das ist dann manchmal alles nicht so klar, ob man das dann kann. Das kann eine gute Idee sein, ob du eine Chance hast, die mal umzusetzen, das weißt du gar nicht, weil tausend andere Dinge dagegen sprechen, andere Interessen plötzlich wichtiger sind und wie auch immer. Deswegen habe ich für mich persönlich da, glaube ich, einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Ich habe gesagt, ich bin als Geschäftsführer politisch unabhängig. Und eigentlich ist es am schönsten, wenn alle denken, der könnte doch auch bei uns Parteimitglied sein. Dann haben wir für den Verband wahrscheinlich das Beste hingekriegt. Das kann man nicht immer durchhalten. Aber was ich vielleicht für mich dann irgendwann doch sagen kann, ich war immer ein guter Zuhörer. Wenn Leute was erzählt haben und dann auch dann die Schlüsse daraus ziehen und dann haben das nicht alle gleich so empfunden, die mischen sich ja gleich überall ein. Also es ist schon gut so, wie es ist.
Schön. Ja, Herr Lange, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses sehr interessante Gespräch. Es war eine Freude zu hören, was Sie so bewegt hat, wie Ihr Lebensweg war und ist. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ich mich auch und gerne wieder.
Sehr schön. Vielen Dank.
Wir laden Sie herzlich ein, mehr über den BVN zu erfahren. Besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.blindenverband.org oder auch bei Instagram, Facebook oder YouTube. Wir sind in den Regionen Niedersachsens beratend für Sie da und stehen Ihnen mit unserem Beratungsangebot Blickpunkt Auge beiseite. Haben Sie Fragen oder Anregungen? Dann rufen Sie uns an unter 0511 51040. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an klangstock@blindenverband.org.